Und wenn der Körper stirbt, stirbt das Gehirn ja auch mit, logischerweise. Und dann stirbt alles, was um das Gehirn rum vernetzt ist, ja auch mit. Das bedeutet, dass alles, was wir werten, was uns letztendlich in unserer Wertung Last schafft, Schmerz schafft oder Druck, whatever, das stirbt mit.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Thomas Sommerer. Er coacht, singt, hält Vorträge und bestattet. Diese Kombination klingt auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich. Thomas ist aber der beste Beweis dafür, dass sich all diese Aktivitäten perfekt ergänzen. Denn der quillige Tausendsasser hat eine Mission. Er möchte Menschen dabei helfen, ihren inneren Frieden wiederherzustellen. Da, wo Verluste jeglicher Art eine große Lücke hinterlassen, setzt er an. Egal, ob sie in einer Krise im Job, eine Trennung oder einen Tod eines geliebten Menschen zu verdauen haben, Thomas weist den Menschen den Weg aus ihrer Trauer. Als Coach und Inhaber eines Bestattungshauses, das er seit 1993 führt, verändert er den Blickwinkel seiner Kunden nachhaltig. Schnell hängen die Zuschauer seiner Vorträge an seinen Lippen, wenn er leidenschaftlich entschlüsselt, wie ein besserer Umgang mit Verlusten gelingt. Ob er als Tom O'Hara mit seiner Big Band Songs von Frank Sinatra schmettert oder als Redner auf der Bühne steht. Impulse für Leben und Tod, die Thomas setzt, begleiten seine Zuhörer noch lange. Im Podcast spreche ich mit Tom über seinen außergewöhnlichen Lebensweg, seinen Beruf als Bestatter und seine Nahtoderfahrung als Kind. Besonders fasziniert im Gespräch mit Tom hat mich seine Einstellung zum Thema Sterben und dem Tod. Ich habe noch nie einen Menschen so ergriffen und positiv darüber sprechen hören. Herausgekommen ist, wie ich finde, eine ganz besondere Folge, die zur besinnlichen Zeit zwischen den Jahren besser hätte nicht passen können. Und jetzt viel Spaß mit Thomas Sommerer. Tom, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir dieses Gespräch führen dürfen.
Ja, Johannes, ich danke dir vor allem, dass du mich eingeladen hast zu deinem grandiosen Podcast. Danke sehr.
Tom, du bist wirklich ein Phänomen, eine Ausnahmeerscheinung. Du bist Bestatter, Bestattungsunternehmer, damit aber nicht genug. Das war dir irgendwann mal zu wenig. Du hast dich weiterentwickelt, bist jetzt Redner, Top-Redner, bist Sänger, bist Coach, machst wirklich ganz, ganz viele spannende Dinge. Ich will jetzt in diesem Podcast, in diesem Gespräch so ein bisschen herausfinden, wie bist du dazu gekommen? Anfangen wollen wir wie immer ganz vorne mit der Frage, wie und wo bist du eigentlich aufgewachsen, Tom?
Also, aufgewachsen bin ich im Landkreis Böbling da gibt es so eine Gegend, die heißt Heckengäu und das ist die Perle des Heckengäus, wie die Ortschaft sich selber nennt und das ist der Ort Eidlingen. Da bin ich groß geworden, habe dort Kindergarten und Jungschar und was man eben so hat als junger Mensch und Grundschule und Hauptschule. Und als dann der Wechsel anstand von der Hauptschule zur Realschule, da kam es dann auch zum Ortswechsel mit dem Umzug und Nachbarort. Also ich habe immer im Kreis Böbling gewohnt.
Das ist total spannend, weil inzwischen wohne ich in Eidlingen.
Ach, was der Ecke.
Ja, das heißt, ich kenne mich inzwischen da ganz gut aus, wo du herkommst. Das ist eine erste kleine Gemeinsamkeit, die wir haben. Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Du warst erst auf der Hauptschule, bist dann in die Realschule, dann auch umgezogen. Jetzt hast du nach der Schule einen nicht ganz üblichen Beruf ausgeübt. Du hast dich entschieden, Bestatter zu werden. Tom, hilf uns doch mal zu verstehen, Und es war ein aktiver Wunsch. Ne? Im Vorgespräch, wir haben darüber gesprochen, es war, oder? Wie wird man denn Bestatter?
Also ich glaube, es ist total faszinierend, dass ich das mal gefragt werde. Auch das hat eigentlich so noch nie jemand gefragt. Ich glaube, das Spannendste ist, dass wenn man in der Gesellschaft von Berufsauswahl spricht, dann geht man davon aus, dass man da ein bisschen am Schreibtisch sitzt, ein bisschen rumhirnt, mit den Eltern spricht und sagt hier und die Sicherheit aufbauen und whatever. Das war bei mir gar nicht so. Also ich habe weder wirtschaftlichen Hintergrund bei dieser Berufswahl gehabt und die Ursache, dass ich diesen Beruf gewählt habe, ich glaube, der Beruf hat mich gewählt. Es hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an. Als ich 8 Jahre alt war, hatte ich in Aidlingen einen schweren Fahrradunfall. Da ist, ich bin über eine Kreuzung gedonnert, ohne links nach rechts zu schauen, was man halt als Kind ab und zu mal so macht. War dummerweise auf der Hauptstraße und dummerweise kam von links ein Mercedes-Benz mit 70 Sachen, der normal hätte 50 fahren müssen. Und der ist halt komplett frontal in meine linke Seite reingeknallt. Und dann war ich tot. Für den Moment, sage ich immer. Also den Zeitraum selber kann ich gar nicht, das kann man gar nicht fassen. Also auf jeden Fall hatte ich eine Nahtoderfahrung. Und was man erlebt, wenn man tatsächlich so eine Nahtoderfahrung erlebt, da habe ich mich mit vielen schon unterhalten, die Ähnliches erlebt haben. Es gibt keine menschlichen Worte, mit denen man das beschreiben kann. Die gibt es einfach nicht. Und deshalb, für mich ist die Formulierung so ziemlich treffend, wenn ich sage, ich habe dort sowas Ähnliches wie so einen Auftrag bekommen. Also nicht, dass da jetzt jemand stand und mit so einem Buchen gesagt hat, du wirst ab heute Bestattungsunternehmer. Also so funktioniert es nicht, sondern es war, wie soll ich sagen, als ich vom Koma erwacht bin und dann, ich war 3 Monate im Krankenhaus, als ich in dieser Genesungszeit so war, ich hatte ein Wissen, das war einfach jetzt plötzlich da, so möchte ich mich ausdrücken. Und die Erfahrung selbst, also was mich bis zum heutigen Tag immer noch fasziniert, ist einfach dieser Moment als das Wesen, das ich bin, diesen Körper, in dem ich beheimatet bin, verlassen hat. Mhm. Das ist die Faszination pur. Ich habe mir da nie bewusst darüber Gedanken gemacht und das ist auch bis zum heutigen Tag das Thema, das sich durch mein ganzes Leben zieht, worauf sich alles aufbaut, nur auf diese eine, nur auf diese eine Ebene, was geschieht, wenn das Wesen den Körper hinter sich lässt. Und letztendlich, wie gesagt, um es mit menschlichen Worten auszudrücken, es war so, als wenn ich dort den Auftrag bekommen hätte, Bestattungsunternehmer zu werden. Das bedeutet, ich habe dann nach dem Koma, als ich dann eben 2-3 Wochen später wieder so einigermaßen fit war, habe ich als 8-Jähriger dann schon in diesem Krankenbett angefangen, Bilder malen von Kreuzen, also Grabkreuze, Grabsteine, alles immer schön 3D. Und meine Mutter zu Recht, das verstehe ich ja auch, die ist eigentlich ja im Grunde neben mir gesessen, hat gemacht, sag mal, im heutigen Slang würde man sagen, tickt ja noch ganz sauber. Das Spannendste war, ich habe einen Leichenwagen gemalt, also von der Seite und also auch schön mit Palmwedel auf der Fensterscheibe und ich habe dort einen Mann reingemalt als Fahrer im schwarzen Anzug mit so einer Schildmütze, Kippe im Mund und ich habe mich selbst gezeichnet in der Zukunft, ohne es zu wissen. Das ist das Faszinierende und was mich bis heute noch sehr, sehr, sehr trifft. 1989 ist dieses Bild bei einem Umzug verloren gegangen. Das ist wirklich für mich, weil, ja, aber ich war so, nur Wahnsinn. Damit man weiß, so
8 Jahre.
Also es war keine Entscheidung, die jetzt bewusst, welchen Beruf werde ich wählen, womit will ich mein Geld verdienen, das war ja nicht mal ansatzweise da, also so, sondern es war diese große Bestimmung. Es war gar keine Frage. Ich war als 8-Jähriger im Grunde schon Bestatter, wenn man so möchte. Wahnsinn. Also ich habe nie mich hinterfragt, wie macht man denn das? Sondern der Drang war so groß, dass ich dann spontan, als ich direkt 18 war, direkt bei einem Bestattungsunternehmer in Böblingen angefragt habe. Es war so ein ziemlich kleiner, Wagener hieß der früher. Und bei dem habe ich gelernt, wie man Verstorbene versorgt, jetzt beispielsweise. So, das war der erste Schritt auf dieser Reise in dieser großen Vision.
Verrückt. Aber lass uns mal nochmal dieses 8 und 18, ja. Das sind so 10 Jahre dazwischen. Also du bist 8 Jahre alt. Du hast einen furchtbaren Autounfall, den du fast nicht überlebst. Hast eine Erfahrung, die du als Nahtoderfahrung wahrnimmst und beschreibst. Und ich kann mir vorstellen, dass ja man es auch nicht wirklich beschreiben kann, was du da erlebt hast. Aber das Ende ist, das Ergebnis ist, dass du anfängst im Krankenhaus dich mit dem Tod, mit dem Thema Bestatter. Ich meine, als Achtjähriger wusstest du ja wahrscheinlich auch nicht mal so richtig, was so ein Bestatter macht oder was dieser Beruf macht. Aber du hast dich angefangen, irgendwie mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es war irgendwie klar, Tod ist was, was dich in Zukunft in deinem Leben beschäftigen wird. Abgesehen davon, dass deine Mom irgendwie mal gesagt hat, was ist los mit dem Junge? Wie ist denn dein Leben dann weitergegangen? Ich meine, du warst immer noch ein 8-jähriger Junge. Du warst dann irgendwann mal, du warst in der Grundschule, bist dann in die Hauptschule gegangen. Wie hat sich das weiter manifestiert, dieses Thema, bis du dann 18 warst und volljährig und die Lehre angefangen hast oder die Ausbildung?
Naja, also die, wie gesagt, im Krankenhaus, das Bildermalen und so, das war schon da, diese reine Faszination für dieses Thema. Und wie du sagst, da ging es mir nicht darum, was ein Bestatter tatsächlich an Arbeit macht. So, es war einfach die Faszination für das Thema Tod insgesamt. Also wirklich Faszination, jetzt nicht Juhu oder toll, also toll schon, weil es war Faszination, aber die Faszination konnte ich ja gar nicht greifen selbst. Das kann man, ist wirklich schlecht zu beschreiben. Diese Faszination ist einfach da. Ich könnte vielleicht sagen, ich habe keine Faszination, ich bin Faszination. Vielleicht kann ich nur so, wenn du es bist, hinterfragst du es nicht. Da gibt's auch keinen Grund oder keinen Anlass, diese Faszination zu erklären. Das ist dann schon eher, wenn man sagt, ich habe Faszination. Warum hast du Faszination? Deshalb habe ich Faszination. Aber wenn ich sage, ich bin Faszination, vielleicht kann ich es so erklären. Und über diese 10 Jahre ist natürlich einiges passiert. Und ich habe in dieser Zeit auch tatsächlich mir nahestehende Menschen verloren und habe ganz normal getrauert, wie jeder andere Mensch das auch tut. Nur intensiver, da ich ja diese Konfrontation mit Anführungsstrichen der anderen Seite hatte. Und ich habe als junger Kerl dann schon immer, wenn es in der Verwandtschaft jemand gestorben ist oder es war mal vom Nachbars Junge, seine Cousine, zu der hatte ich ganz guten Kontakt, die waren in den Dolomiten dann Urlaub machen und dann kam die Nachricht, dass die die Klippen darunter gestürzt sind und ums Leben gekommen sind. Ich habe bitterlich geweint, habe mich dann hinter mein Akkordeon geklemmt, also ich habe seit ich 5 bin, spiele ich auch Akkordeon. Musik ist auf der gleichen Ebene, die gleiche Faszination, die sich durch mein Leben zieht, und habe dann einfach mit Musik kompensiert diese schmerzlichen Gefühle und habe über die Jahre dann auch gemerkt, bis zum heutigen Tag, was Musik zum Beispiel auch bewirken kann, gerade was das bewegen kann und so weiter. Ja, und so habe ich in diesen 10 Jahren dann, als ich 12 war beispielsweise, hatte ich meine erste Band schon. Darf sie gar niemand erzählen, was jetzt im Podcast sehr schwer ist, aber die erste Band hieß Happy Life Quartet. Das war einfach so klassisch Akkordeon, Trompete, Schlagzeug und weiß gar nicht noch irgendwie. Und wir hatten schon in der Ehninger Festhalle dann einen Auftritt, also es war also nicht als reinen Band, sondern bei einer Weihnachtsfeier und so. Aber wir hatten schon groß, waren schon unterwegs und es war so der Einstieg zumindest auf die Bühne. Also heute rückblickend würde ich sagen, jetzt verstehe ich langsam diesen ganzen Sinn, was da alles so war. Gekommen ist. was den Tod selber angeht, als ich 12, 13 war, kam dann wirklich dieses Interesse hoch, auch bei einem Bestatter mal als Aushilfe schon zu schaffen. Es war da. Also auch diese, ich wollte unbedingt einen Verstorbenen versorgen. Ich wollte unbedingt, also es war der Auftrag. Ich kann es nicht anders sagen. Und deswegen wollte ich das unbedingt. Habe dann in den Berufserfahrungstagen, ich weiß gar nicht, Wochen oder Bits, weiß ich nicht, wie das heißt. Bits hieß es, glaube ich, ja. Nicht Zentrum, sondern Berufsinformationstage.
Dieses Praktikum, das man als Schüler dann irgendwie macht.
Genau. Und da habe ich mich dann bei einem Schreiner im Nachbarort beworben, der auch Bestattungen macht. Der hat mich auch genommen und ich habe so gehofft, dass in dieser Zeit jemand, es klingt verrückt, dass jemand stirbt, dass ich da endlich darf und whatever. Und genau in dieser Woche kam es zu keinem Einsatz. Gut, auf dem Dorf ist es ja nicht eben nicht so wie in der Stadt. Und ich musste dann Holzdecken machen und war ich gar nicht so begeistert. Aber sei es drum. Und über die Jahre hat sich es dann eben so eingependelt und ich habe dann tatsächlich, als ich 18 war, Führerschein. Natürlich habe ich eine Lehre habe ich auch begonnen, also als Hotelfachkraft. Das war so, genauso eine große Faszination, aber alles, was mit Menschen zu tun hat, also alles, bei dem ich Menschen dienen kann. Ja, ob das jetzt tatsächlich ist, ob das in Gastronomie war oder auch heute noch auf der Bühne als Entertainer mit der Frank Sinatra Big Band, die ich habe. Das ist einfach Menschen zu leiten und sie zu Begeisterung zu führen. Und das ist das, was mir in Bestattung auch gelingt. Das ist das Spannende. Das ist daraus entstanden, dass ich Dinge, die für den Verstand nicht greifbar sind, erreiche. Okay. Aber nicht geplant als Konzept, sondern einfach das, ja. Und die Schwierigkeit versteht ja niemand, ja.
Okay.
Das ist ja, und so kam das dann zustande, dass ich mit 18, wie gesagt, dann das erste Mal bei einem Bestattungsunternehmen mitarbeiten durfte.
Wie war das dann für dich? Bist du dann angekommen? Wie war dann dieser Kontakt, auch dieser Erstkontakt dann mit einem toten Körper? War das für dich sofort vertraut? Oder hattest du da auch irgendwie, ich meine, die meisten Menschen, denen ist das unangenehm, die fürchten sich vielleicht sogar eher davon, haben Angst, damit konfrontiert zu werden. Wie ist das bei dir gewesen?
Gehört eigentlich noch zu vorher. Ich habe ja schon als Ministrant früher in Aiblingen, wenn es darum geht, dass jemand gestorben ist und die Ministranten wurden ausgewählt, ich war immer ich. Also die Konfrontation mit dem Verstorbenen war, ich war heiß drauf. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich wollte das, was in mir schon lange gebrannt hat, endlich auch erleben. Also ich wollte, um das auszuleben, was tief in mir vergraben war, möchte ich mal sagen, was da in der Zukunft auf mich gewartet hat, also in der jetzigen Zeit. Ja. Das, ich kann das kaum beschreiben. Es ist eine totale Faszination gewesen, das zu tun. Und schau mal, wenn man einen Menschen abholt, der verstorben ist, im Krankenhaus oder zu Hause, da könnte man schon sagen, dass der Tod den Menschen meistens so in das Gesicht geschrieben ist. Obwohl einige schon so ein kleines Lächeln schon drauf haben. Und ich weiß da natürlich, die hat einen guten Übergang. Ja. Die anderen haben auch einen guten Übergang, aber da will ich jetzt das nicht vertiefen. Und wenn man jetzt jemanden versorgt und ankleidet und dieser Körper dann seine Kleidung anhat, die er auch zu Lebzeiten gern getragen hat, da erlebt man Magie. Das ist total irre, wenn dann jemand angekleidet ist, hat der verstorbene Körper, obwohl kein Leben mehr drin ist, dann doch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung plötzlich. Und dann spüre ich in mir tief in mir drinne, weil ich diese Erfahrung hatte, dieses Wesen ist jetzt auf irgendeiner Weise zufrieden. Ich kann es nicht anders beschreiben, wie auf diese Weise. Ist ja nicht wirklich so, dass jetzt da plötzlich ein Geist neben mir steht. Ja.
Aber du spürst so eine Verbindung zu dem Moment, den du hattest als Achtjähriger, wo du diese Erfahrung gemacht hast, so ein bisschen. Oder also es geht in die Richtung, dass du da wieder die Gefühle hast, eine Verbindung fühlst zu
dem. Naja, es geht ja darum. Das ist ja, was meine innere Haltung auch prägt. Dass diese Überzeugung, die ich lebe, dass wir alle auf dieser Welt unendliche Wesen sind. Ich habe das am Anfang ja auch so schön schon formuliert. Das Wesen, das wir sind, das in diesem Körper beheimatet ist. Also ich sage nicht meine Seele oder mein Wesen, sondern ich sage das Wesen, das ich bin. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich sage, ich habe auch keinen Körper, sondern ich bin in einem Körper beheimatet. Ja. Und einfach diese Haltung ist so tief in mir drin. Weißt du, für jemand anders, der das erste Mal hört, kann das ein toller Impuls sein oder tatsächlich ein riesiger Sichtweisenwechsel in ganz kurzer Zeit, der auch helfen kann. Ein toller Impuls kann das sein. Für mich ist es wie Einatmen, Ausatmen. Ich kann das schlecht beschreiben.
Glaubst du, das wäre möglich gewesen, ohne deine Erfahrung, also die Nahtoderfahrung, die du gemacht hast, so fest daran zu glauben und überzeugt davon zu sein, dass du eben ein Wesen, ein unendliches Wesen in deinem aktuellen Körper bist?
Never. Ohne diese Erfahrung, never. Es ist auch für mich der Auftrag, das einfach zu leben und das einfach so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen.
Was bedeutet Glaube für dich?
Glaube bedeutet für mich etwas, das keinen Sinn hat. Also, egal ob es jetzt ein Glaubenssatz ist, den man über sich selbst hat, oder auch in der Hauptsache eigentlich. Deshalb, weil Glauben, da schwingt immer so ein bisschen Hoffnung mit, hoffentlich klappt es dann auch. Oder man kann auch anders sagen, es steckt immer, im Glauben steckt auch ein bisschen immer Zweifel drin. Und das ist für mich, ja, wenn ich sage, da glaube ich fest dran, dann ist das eine Aussage, die ist nicht 100%. Aber ob man will oder nicht.
Bleibt Menschen, die glauben wollen auf ein Leben nach dem Tod, bleibt denn überhaupt was anderes übrig, als daran zu glauben, wenn sie selber, nicht wie du, diese Erfahrung schon gemacht haben?
Genau. Also ich möchte noch kurz differenzieren, weil was denke ich über Glauben, ist natürlich zweischneidig, möchte ich sagen. Es gibt ja auch den Glauben an die Kirche, den habe ich jetzt damit nicht gemeint, ja, weil das greife ich nicht an. Also um das klarzustellen halt ganz kurz, ja. Es geht ja prinzipiell um eine Aussage, die man als Mensch trifft und sagt, ich glaube an das oder ich glaube an jenes, ja. Nicht, dass bestimmte Zuhörer, wenn du sagst, glaube jetzt an die Kirche denken und ich sage, ich halte das für sinnlos, das ist nicht damit gemeint. Das wollte ich jetzt bloß klarstellen.
Okay. Ich glaube, ja, schön, dass du es sagst. Also vielleicht nochmal, das Ausmaß, Glaube hat viele Aspekte. Ne? Und Glaube wird sehr stark natürlich mit Religion oder Kirche in der westlichen Ausprägung verstanden. Schön, dass du das nochmal klarstellst. Ne? Mir geht es tatsächlich mehr um die tatsächliche Bedeutung zu glauben, ja, und eben diesen Fakt, dass wenn ich es selbst noch nicht erlebt habe, und das muss nicht nur eine Nahtoderfahrung sein, ne? Das kann mich erleben als Unternehmer, mich erleben als Sportler, mich erleben als ein Mensch, der was Bestimmtes erreichen kann, ja. Solange ich das noch nicht getan habe, ja, muss ich ja in einer gewissen Weise daran glauben. Das ist so die Stufe 1 für mich, dass ich es schaffen kann, dass es so ist, bis ich dort bin und bis ich die Erfahrung sozusagen gemacht habe.
Ja. Genau. Also an sich glauben ist wichtig. Das ist keine Frage. Das ist, also, ja, das ist so Wortspalterei und Erbsenzählerei. Ja. Also prinzipiell bin ich halt trotzdem der Meinung, dass um die Frage zu beantworten, was ich von Glauben halte. Ich halte Glauben in der Form, damit man an etwas glaubt. Egal an was. Also jetzt aus der Kirche mal ausgeschlossen, weil es geht ja fast schon in die Politik. Das ist ja eh nicht meine Welt. Da halte ich das tatsächlich für etwas ohne Zweck, ohne Sinn, weil einfach Hoffnung beziehungsweise damit verbundener Zweifel enthalten ist. Und das ist für mich in meiner Welt, ich will nichts mit hoffen oder mit zweifeln, ich bin ein Macher, dann ist für mich, dann möchte ich alles dafür tun, dass ich eine Überzeugung kreieren kann. Ja. Jetzt hilft mir diese Erfahrung, die ich gemacht habe als junger Kerl, dabei, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt 8 Jahre gebraucht, wirklich geschlagene 8 Jahre, um menschliche Worte mal wirklich zusammenzubringen, die ich ja dann am Ende in ein Buch, da 2016 ein Buch gemacht habe als der Trauercoach, um diese ganzen Emotionen, die wir Menschen haben, wenn wir mit Verlust in Berührung kommen, Schock, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Leere, Ohnmacht, Zerrissenheit und diese ganzen Emotionen mal zu untersuchen und mal zu gucken, was machen diese Emotionen eigentlich. Und ich bin eigentlich dahingehend motiviert, damit ich diese Überzeugung, die ich tief in mir trage, dass ich diese Überzeugung so vermitteln kann durch meine Medien, also durch mein Buch, durch meine Interviews, die ich gebe, durch Fernsehinterviews, die ich gebe, durch meine Posts im Social und. Ich möchte durch meine Überzeugung immer mehr Menschen da zu bringen, damit sie ihren Glauben, den sie haben, erweitern können. Ich würde nie von jemand erwarten, dass, weil ich gesagt habe, ich halte Glaube, jetzt an was zu glauben, eher für sinnlos. Ist es mir nicht wichtig zu sagen, hör auf zu glauben, schaff dir was Neues an, sondern den Glauben so zu erweitern, dass aus dem Glauben eine Überzeugung wird. Das ist eher so meine Passion.
Genau, also eben diese Sicherheit hin, ne, weil ich finde das sehr schön, wie du sagst, in jedem Glaube steckt auch ein Zweifel. Ja, sonst müsste ich nicht glauben, wenn da nicht noch ein Zweifel wäre. Ja, so diesen Glauben in Überzeugung zu verwandeln. Und das auch als deine Mission, wenn ich das richtig verstanden habe. Glauben in Überzeugung zu verwandeln. Ja. Was ich
Menschen dabei zu unterstützen, ja.
Ja. Was ich eine sehr schöne, sehr schöne Mission finde, by the way. Tom, hast du Angst vor deinem eigenen Tod?
Krass, ich wollte gerade sagen, soll ich das wirklich beantworten? Das erste Mal war so schön, ich kann es gar nicht abwarten. Ich möchte schon dieses Leben, das ich jetzt in diesem Körper leben darf, schon noch einige Jahre hier machen. Das Spannendste daran, weißt du, Zeit ist etwas, das nur von uns Menschen kreiert ist. Das gibt es nur in unseren Köpfen. Außerhalb von unserem Kopf ist Zeit gar nicht existent und schon gar nicht dort, wo ich sein durfte. Zeit gibt's da gar nicht und das können wir uns gar nicht vorstellen. Da gibt's keinen Anfang, kein Ende. Und daher, das wieder zu erleben, also, das ist total crazy. Ich wünsche mir nur, trotz allem, dass, wenn der körperliche Tod eines Tages dann eintritt, wann auch immer das sein wird, dass ich einfach einschlafen darf und einfach morgens körperlich nicht mehr aufwache. Das ist so der einzige Wunsch, den ich vielleicht hätte, dass es vielleicht nicht mit Schmerzen einhergeht, aber selbst wenn, dann ist
es okay. Also es gibt schon schönere Tode und weniger schönere Tode in Bezug auf die Zeit vor dem finalen Atemzug.
Oh ja, natürlich. Aber auf das, diesen Moment, den wieder erleben zu dürfen, das ist phänomenal. Also das ist so dieser Moment, wenn alles, was in uns Menschen Wertung schafft. Mhm. Das findet im Gehirn statt. Also das heißt, die Neurowissenschaft hat ja herausgefunden, dass insgesamt der Verstand eines Menschen um das Gehirn herum vernetzt ist. Das ist die Ebene, wo auch unser Wertesystem angesiedelt ist. Das ist etwa ab dem 8. Lebensjahr erst so richtig aktiv und entwickelt sich das ganze Leben lang. Und wenn der Körper stirbt, stirbt das Gehirn ja auch mit, logischerweise. Mhm. Und dann stirbt alles, was um das Gehirn herum vernetzt ist, ja auch mit. Das bedeutet, dass alles, was wir werten, was uns letztendlich in unserer Wertung Last schafft, Schmerz schafft oder Druck, whatever, das stirbt mit. Das kann man sich, ich sage ja, das ist so schwer zu erklären. Und dieser Moment, wenn das so runterfährt und plötzlich dieser Friede einkehrt, der man ist, Alter, das ist so grandios geil. Ich kann das gar nicht so wiedergeben. Das ist einfach Geil.
Ja, also ich habe jetzt den Vorteil, dich zu sehen, weil wir hier per Video miteinander telefonieren. Ich sehe in dein Gesicht und ja, also dieser Gesichtsausdruck, liebe Hörer, ja, der zeigt davon, dass er auch wirklich davon überzeugt ist. Glaubst du, es gibt Möglichkeiten? Muss man sterben, um seine Last im Hier und Jetzt, im Leben zu mindern?
Nein. Das ist genau das, wofür ich angetreten bin letztendlich. Aus dem Bestattungsunternehmer wurde dann der Trauercoach. Ja? Ein Begriff, den ich 2012 prägen konnte. Da freue ich mich sehr darüber, bin sehr stolz darüber. Heute gibt es Trauercoaches wie Sand am Meer. Aber ich konnte ihn 2012 prägen und auch die Begrifflichkeit gesund trauern. Und das ist eben das, wofür ich angetreten bin, Menschen zu unterstützen. Durch mentale Techniken, die viele dieser Techniken aus dem NLP stammen, die aber letztendlich von mir so entwickelt wurden, dass ich eigene Methoden entwickeln konnte. Am Ende eben das effektive Trauercoaching zum Beispiel konnte ich entwickeln. Und dieses effektive Trauercoaching ist tatsächlich, wenn ich mit Trauernden arbeite, ich habe Kurse, die gehen zum Beispiel 2 Tage lang, da denkt man auch, boah, innerhalb von 2 Tagen, ja. Ich gebe Einzelcoachings, da dauert es manchmal nur 1,5 Stunden. Wichtig ist, dass ein Trauernder, der sich in seinem Schmerz befindet, erstmal Recht bekommt und auch natürlich hast du das Recht, dich genau so zu fühlen, so schrecklich und so niedergeschmettert, so zerrissen und vor allem so hilflos. Und aus dieser Hilflosigkeit ist ja mittlerweile, hat sich gemischt mit Trotz und mit, also Menschen, die so tief in so ein Loch gefallen sind, da liegt der Verlust schon länger zurück. Mhm. Ja? Weil es ist nicht so, dass man jetzt jemanden verliert durch einen Tod und innerhalb der ersten Woche in ein Loch fällt. Das passiert nicht. Das sind die Dinge, wo ich mich mit beschäftige, das mein Leben lang schon.
Dann lass vielleicht wirklich nochmal ansetzen, weil wir haben ja, ne, wir sind hier in ein super spannendes Thema direkt rein, haben aber so ein bisschen aufgehört mit deinem beruflichen Werdegang. Also du bist dann, dass wir das einfach mal zur Vollständigkeit hier für den Hörer noch voll erzählen, du bist dann zu dem Bestattungsunternehmen als 18-Jähriger, hast dann dort angefangen als Bestatter zu arbeiten, bist dann aber auch zum Unternehmer geworden und dann sogar in der nächsten Evolutionsstufe zum Coach, zum Autor und hast deine Mission dann auch einfach ja, mit anderen Medien, mit anderen Dingen noch größer gemacht und erreichst noch mehr Menschen. Vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen diesen Weg skizzieren, dass wir verstehen, wo du gerade aktuell stehst in deinem Leben.
Du kennst mich ja schon eine Weile und ich werde mir jetzt Mühe geben, mich kurz zu fassen. Also, 1988 war das erste Mal, als ich beim Bestattungsunternehmer angefangen habe. Das ist gerade in Böbling, wo ich erwähnt habe. 90 war das, bin ich durch ein paar bescheuerte Umstände auf der Straße gelandet, war Penner, also wirklich auf der Straße unter der Brücke Ludwigshafen-Mannheim. Dort hatte ich eine Frau, zu der habe ich heute noch Kontakt, die hat mir so geholfen, ohne die wäre ich glaube selbst schon, also komplett tot, da wäre ich glaube gar nicht mehr hier, aber die war irgendwie wie so ein Engel mir an die Seite gestellt, die hat wirklich mir geholfen, die Maria, naja, sei es drum. Und ich habe es dann persönlich dann geschafft, aus diesem Kreis auszubrechen und bin wieder hierher zurück in den Landkreis, wo ich herkomme. Und meine Stiefmutter hat dann mir geholfen, dass ich wieder einen Beruf oder eine Arbeitsstelle bekomme. Meine Stiefmutter war Schneidermeisterin in einem Konfektionshaus, MC Kraus hieß der hier. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr mittlerweile. Und ich habe dann dort einen Job im Lager bekommen. So, also. Und ich durfte bei meinem Vater, meiner Stiefmutter zu Hause dann wohnen in der Zeit. es war eine spannende Zeit insgesamt. Auf jeden Fall habe ich dann dort ein paar Monate gearbeitet, habe wieder Geld verdient und so weiter und so weiter. Dann habe ich mir auch wieder eine Einzimmerwohnung geleistet. Dann kam aufgrund, weil ich auf der Straße gesessen bin, 90, habe ich mir dann die Zähne erfroren und erst 2-3 Jahre später kam es zum Vorschein und da musste so ein Teil von meinem linken Fuß dann amputiert werden. Also der Fußballen ist weg und alles und so. Und es war eine ganz harte Zeit, da war ich dann wieder 3 Monate im Krankenhaus. Aber es war sehr schmerzhaft, also auch körperlich und brutal. Und aber auch dort habe ich einen hiesigen Bestatter kennengelernt aus der Gegend hier, der am Ende, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, 1993 war es dann soweit, der mir dann im ersten Jahr, als ich meinen ersten Trauerfall hatte, seinen, das gab es damals hier auch noch, seinen sogenannten Leichenanhänger ausgeliehen hat. Ja? Und das Spannende ist halt, dass dieser Unternehmer im Grunde mich heute als ganz große Konkurrenz sieht. Also der ist total irre, was da so alles läuft. Bestatterbranche ist so ein bisschen so ein Haifischbecken. Deswegen halte ich mich da komplett raus, also mache mein Ding und so weiter und so fort. Okay, also 93 die Gründung in einer Einzimmerwohnung. Ja. Da hatte ich auch meinen ersten Trauerfall abgewickelt in dieser Einzimmerwohnung.
Abgewickelt heißt?
Die Kundin kam zu mir in die Wohnung und wir haben dann doch ja, also am Wohnzimmertisch.
Okay. Also da wurde nicht der Leichnam gewaschen und balsamiert. Und
na, um Gottes Willen, okay. Nein.
Nur für die Außenstehenden, die da vielleicht nicht so genau wissen. Was
gut, dass du pflegst. Ja, ich bin ja drin im Thema. Nee, also, man, tatsächlich damals auch die Verstorbenen, es war prinzipiell so, man hat sie dann auf den Friedhof gebracht und hat, wenn der Sarg ausgesucht war, sie dort eben dann eingebettet. Ja. Und genau, also so war es damals eben auch schon. Was für mich schon, aber bevor ich auf der Straße gelandet bin, habe ich in Ludwigshafen, Mannheim, in einem großen Bestattungsinstitut gearbeitet, Bestattungshaus. Da hatten wir 7 Verstorbene am Tag, Ludwigshafen, Mannheim. Es war total irre, total geil an Erfahrungen, die ich da sammeln durfte. Also ich habe natürlich mitbekommen, wie man da zu 6 im sogenannten Außendienst war, also 3 Teams sozusagen. Ich habe alles mitbekommen und ich habe mir das so aufgesaugt, wie die Struktur dort war und auch wie die Damen, die Gespräche geführt haben, das habe ich am Rande mitbekommen. Das Einzige, was ich nicht bekommen habe, wie man Papiere abwickelt, das habe ich mir dann selber beigebracht später. Und so habe ich dann diese Struktur, die ich dort kennengelernt habe, bei mir im Betrieb sozusagen angewendet, in meinem Unternehmen. Am Anfang war ich alleine. Erst hat mal eine Schulkameradin geholfen, dann hat mal hier ein Freund geholfen, whatever. Und im ersten Jahr hatte ich einen Trauerfall. Jeder andere hat gesagt, hey, mach den Laden dicht, spinnst du und so, whatever. Aber ich habe mich mit Musik über Wasser gehalten. Auch Redner damals noch. Und im zweiten Jahr, das war 94, hatte ich dann 8 Trauerfälle, um es jetzt ein bisschen abzukürzen. Und im dritten Jahr, 94 auf 95, ab 1. Januar 95 hatte ich 3 Trauerfälle im Monat. Ich habe die einfach so angezogen, weil diese Vision, jetzt sind wir wieder beim Erfolgsdenken halt, ne? Visionär zu sein und dieses Zielbild in sich zu haben, dass es dort schon erreicht ist, zieht, ich kann es nur bestätigen, es zieht alles an, was du brauchst. Du brauchst halt nur Durchhaltevermögen und so. Und das ist etwas, dafür lebe ich und dafür stehe ich auch, für diese Unerschütterlichkeit. Die hat mich jetzt so oft in meinem Leben nach unten gerissen, nach unten geschmissen, weil auf der Reise hierher, ich meine, ich habe jetzt im Januar werden es jetzt 28 Jahre und in diesen 28 Jahren als Bestattungsunternehmer, der ich ja trotzdem noch bin, habe ich ca. 6.000 Menschen betreut. Also ich habe das mal so runtergerechnet. Ne? Also es sind 3.000 Schicksale. In der Regel hat es immer mit 2 Personen zu tun, manchmal eben auch 5 oder 10. Daher habe ich einfach mal das Doppelte genommen, also an Menschen. Ne? Also 6.000 Menschen waren es circa.
Das finde ich übrigens,
die ich betreut habe.
Auch super, also eine super spannende Perspektive oder so ein Perspektivwechsel. So als Außenstehender, der jetzt ja vielleicht mit dem Thema Tod noch nicht so stark konfrontiert war, ja, wenn man sagt, okay, ne, dein Kunde sozusagen ist der Verstorbene, in Anführungszeichen, ne, aber du hast da ja die ganz andere Perspektive. Natürlich hast du mit dem Verstorbenen zu tun und gibst ihm so sein letztes Geleit, aber diese Perspektive, ne, zu sagen, die 6000 Menschen sind nicht die 6000 Verstorbenen, sondern sind die 6000 trauernden Angehörigen.
6000 Menschen betreut,
ja, genau. Richtig. Ja,
so. Also an die 3000 Verstorbene,
ja,
die
genau.
damit zu tun
haben. Und diese, ne, auch diese vom Job her, ne, das wird mir gerade auch irgendwo so klar, dass es eben diese beiden Richtungen gibt. Ne? Also, und du die eine jetzt noch stärker auslebst mit dem, was du jetzt ganz aktuell tust, ne? Aber halt, ja, dieses, ja, dem Verstorbenen das letzte Geleit geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Hinterbliebenen, ja, Trost zu spenden, Kraft zu geben.
Genau. Ja, es kam ja auch diese von 94 auf 95 hat mit der Version natürlich auch zu tun und Anziehungskraft, klar. Aber es hat ja auch damit zu tun, wie ich mit Verstorbenen umgehe, wie ich mit den Trauernden umgehe und wie ich beide letztendlich zusammenführe. Durch meine Wortwahl, durch meine Stimme, die ich da schon benutze. Jetzt bin ich, sobald ich drüber rede, passe ich mich schon an, ich merke es gerade selber und muss lachen. Da werde ich einfach von der Stimme auch ruhiger und erkläre das halt immer sanft und schaue halt, dass ich die Menschen auch, aber das habe ich schon immer getan. Ja. Also, wenn man so möchte, das heißt ja immer schön, Richard Bandler als Entdecker des NLP. Ich habe das ja, als ich dann meine NLP-Ausbildung gemacht habe, 2011 war das, in Berlin über Dr. Richard Bandler. Das war so spannend, weil diese Ausbildung nicht eine Ausbildung war, wo ich gebüffelt habe, sondern es ging mir ein Licht nach dem anderen auf. Als ich dachte, Alter, jetzt habe ich endlich mal Worte für das, was ich ein Leben lang schon mache. Ja, und umso mehr war es für mich die Herausforderung, wie kann ich den Menschen schneller vom Schmerz befreien? Und das war die Herausforderung, eben jetzt mit dem, jetzt habe ich Worte für das, was ich eh schon lange tue, das jetzt zu entwickeln. Und so, und daraus ist dann der Trauercoach entstanden. Denn alle Menschen, die mit mir persönlich zu tun hatten, die ich durch Trauerfälle betreut habe, persönlich, die haben alle, während der Trauerfall noch frisch war, der Verlust frisch war, alle haben sich einen Grundstein bausetzen können und sind gar nicht in dieses Loch gefallen, von dem sie im Ursprung immer Angst hatten, dass sie da reinfallen werden. Das kam nie. Ja? Einfach, weil ich das Wesen des Verstorbenen sowieso spüre. Logo, ja, aufgrund der Nahtoderfahrung. Und da schwingt so einiges mit. Und aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus, kann ich intuitiv in so einem Trauergespräch spüren, was ich an Vorschlägen bringen kann, was wir jetzt machen könnten für die Trauerfeier oder beim Abschied, so und so weiter und so fort. Und am Ende beim Trauercoach geht es mir ja darum, dass all die Menschen, die nicht persönlich mit mir zu tun haben, wenn der Trauerfall frisch ist, weil ich habe mein Bestattungsinstitut eben in Sindelfing, Kreis Böbling, fertig. Also ich kann jetzt nicht Menschen erreichen mit meinem Bestattungsinstitut, die in München, Hamburg, sonst wo wohnen. Es ist aber mein tiefer Wunsch, dass ich mit meiner Überzeugung und meinen Erfahrungen auch Menschen erreiche, außerhalb meines Kreises hier in Böbling, sondern in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Mittlerweile habe ich auch da Teilnehmer aus diesen Gebieten. Und dadurch ist der Trauercoach erst recht entstanden, weil ich natürlich jetzt nach Wegen gesucht habe, wie kann ich Menschen, die nicht so eine Betreuung hatten und letztendlich ins Loch gefallen sind, was kann ich da machen, um diese Menschen dort rauszuholen? Und das ist deine Ursprungsfrage ja gewesen. Muss man denn sterben, um von Leid sich zu befreien? Nein, muss man nicht. Es gibt ganz tolle Varianten und Möglichkeiten, wenn man selber sich entschieden hat, eine Wahl getroffen hat, zu sagen, nein, ich will nicht diesen Schmerz bis an mein Lebensende mit mir schleppen. Ich will es anders haben, Schritt 1. Da weiß man noch gar nicht, wie. Ich will auf jeden Fall wieder in der Lage sein, mein Leben wieder genießen zu können, wenn man es auch in dem Moment noch gar nicht weiß. Und im Grunde genommen ist man, um das jetzt abzukürzen, im Grunde genommen, und ich möchte, dass die Zuhörer mir das jetzt nicht übel nehmen, weil das sehr provokativ klingt, im Grunde genommen möchte ich, dass ein Trauernder erkennt, dass er in einer sogenannten subjektiven Opferrolle sich befindet. Subjektiv heißt, er hat durch diese Emotionen des Verlustes, dieser große Schmerz, Schock, Hilflosigkeit, Leere, Zerrissenheit. Also die ganze Ansammlung, das ist eine ganze Latte an Emotionen. Wenn ein Trauernder diese hat, er erleidet den Verlust auf den Zugriff auf Ausgeglichenheit, den er normal im Leben zuvor hatte, bevor er den Tod erfahren hat. Und es ist spannend für mich, das ist die Überzeugung, die tief in mir drin ist, dass diese Ressourcen, von denen ich rede, von Natur aus, vom Tag der Geburt sind, die zu 100% für uns vorhanden, ein Leben lang, bis an unser Lebensende. Sie sind nicht weg, wie wir im Schmerz denken. Wir sagen dann, ich habe keine Lebensfreude mehr. Das wäre ganz furchtbar, dann könnte nämlich selbst Jesus kommen, da könnte nichts mehr machen. Also das heißt, diese Lebensfreude, von der wir denken, dass sie weg ist durch den Schmerz, es ist nur der Schmerz, der einem das Gefühl gibt, dass es so ist. In Wahrheit ist diese Ressource vorhanden und es geht nur darum, wie kriege ich denn, also daher die subjektive Opferrolle, da ich in der Opferrolle erleide ich jetzt diesen Schmerz und ich habe den Verlust, nicht bloß den vom Verstorbenen, sondern ich erleide den Verlust auf inneren Frieden, den Zugriff darauf oder innere Ruhe, Ausgeglichenheit, Geborgenheit, Sicherheit, whatever. Und wenn Trauernde in der Arbeit mit mir gemeinsam, also gerade in diesen zweitägigen Tagen oder die Ausbildung, die ich auch gebe, müssen meine Teilnehmer ja diese Techniken lernen und die müssen sie dürfen es dann ja auch sogar erleben, wie es dann ist. Wenn man nämlich herausfindet, auf der subjektiven Ebene, wo eben die Opferrolle stattfindet, wenn man dort herausfindet, wie man trauert, wie man einen Schmerz aufrechterhält, wie man einen Schock aufrechterhält, wie man Hilflosigkeit aufrechterhält, wenn man herausfindet, wie man das tut, nicht warum, wie man es tut, ab diesem Moment kann man die Art, wie man es wahrnimmt, verändern. Ja? Und da gehe ich natürlich jetzt nicht drauf ein, das wäre jetzt ein Podcast an für sich nochmal in der Länge selber. Aber wenn diese Wahrnehmung verändert ist, automatisch, da findet im Gehirn was total Faszinierendes statt, automatisch bekommt man den Zugriff auf eben die erwähnten innere Friede, innere Ruhe, whatever, das macht jeder anders, dann ist der Zugriff wieder da. Wenn der Zugriff wieder da ist, dann erinnere dich doch mal zurück an den Verstorbenen. Erinnere dich mal mit einem tiefen Zustand des Friedens, einer tiefen Ruhe. Erinnere dich mal an den Verlust zurück. Glaubst du echt, der wird da noch wehtun? Wenn du im Zustand des inneren Friedens bist, garantiert nicht. Im Gegenteil, wenn du dich zurückerinnerst, dann wirst du weinen aus, na, Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber aus Ergriffenheit, weil plötzlich spürst du das Wesen dieses verstorbenen Menschen. Der ist ja auch im Zustand des reinen Friedens. Ja? Und wenn man da spürt man so viele Dinge, die einem vertraut sind, die man auch kaputt gemacht hat, weil man gesagt hat, der Michael war so ein toller Mensch. Der hat, das war so ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Was ich damit sagen will, der Mensch macht von vornherein, und jetzt kommt sogar noch ein Hack, der Mensch macht den großen Fehler, sobald jemand stirbt, sofort sich in Vergangenheit zu formulieren. Und glaub mir, ich habe das mehrmals, als Bestattungsunternehmer, und ich kenne hunderte von Menschen, erleide ich mehr Verluste an lieben Menschen wie viele andere. Es geht vielen anderen Bestattern auch so, logischerweise, weil wir halt viel kennen. Und jedes Mal mache ich das aber auch, dass ich sofort in der Gegenwart weiterhin spreche. Weil ich spreche ja nicht von diesem Körper, der jetzt tatsächlich das biologische Leben raus ist. Das ist das Schwerste, an dem wir zu knabbern haben, weil alles, was wir physisch erlebt haben und im Gehirn gespeichert ist und das zu vermissen, das nicht mehr zu haben, den Druck das Umarmen und den Geruch des Rasierwassers, whatever, keine Ahnung, das geht nicht mehr. Und damit haben wir unsere Problematik. Dabei vergessen wir aber, dass wir uns auf das ureigenste Wesen dieser Person, das wir lieben, konzentrieren. Jeder Mensch redet ja auch davon, also man muss ja nicht der Überzeugung sein wie ich, aber trotzdem redet im Grunde fast jeder Mensch davon oder glaubt, um wieder bei dem Thema zu sein, glaubt daran, dass die Seele den Körper verlässt. Ja gut, dann entscheide dich halt und betraue den Körper und vergiss halt die Seele. Pff, mir doch wurscht. Also ja, ist jetzt bin ich voll drin im Thema, ne? So ist bei meinen Vorträgen zum Beispiel. Ich möchte nur begreiflich machen, wie wichtig es ist, wenn man schon daran glaubt, dass die Seele den Körper verlässt, oder wie ich mich ausdrücke, die Überzeugung, dass das Wesen, das wir sind, den Körper hinter sich lässt, das Wesen nach wie vor existent ist. Umso wichtiger ist es ja, Wege zu finden und sich innen drin so, dass ich, sag ich mal, mich auf die Liebe zu der verstorbenen Person nach wie vor dieser Liebe widme, weil wer trennt sich denn von der Liebe zum Verstorbenen? Das machen wir, wenn wir sagen, ja, der Michael war ein so toller Mensch. Und jeder Zuhörer kann das mal für sich selber jetzt mal machen, wenn der Podcast vorbei ist. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon einen lieben Menschen verloren, jede Wette. Und wenn ihr da euch nur mal kurz zurück erinnert, werdet ihr mir jetzt recht geben, dass ihr in vielen Dingen sagt, ja, meine Großmutter, meine Oma, das war eine ganz tolle Persönlichkeit, oder? Jetzt mal als Beispiel, ja. Und jetzt üb es einfach mal für dich und geh mal wirklich rein, erinnere dich an den Verlust und du wirst merken, dass das noch ein bisschen schmerzt plötzlich. Haha, ertappt. So, das heißt, und wenn du jetzt bewusst mal sagst, meine Oma war so ein lieber Mensch, dann wirst du, wenn du dich jetzt in dich reinspürst, dann wirst du merken, dass das so ein bisschen Wehmut mitschwingt und so ein bisschen so Sehnsucht, also lauter so Sachen, die jetzt nicht gesund sind, sag ich jetzt mal. Und wenn du jetzt beginnst, das mal in Gegenwart, nur in Gegenwart ausdrücken, mit sagen, meine Oma ist so ein wundervoller Mensch, wirst du allein durch diesen kleinen Trick feststellen, wow, allein das fühlt sich da schon viel freier an und so weiter. Und das ist nicht nur ein Trick in der Hinsicht, damit man jetzt besser damit umgehen kann, sondern das ist tatsächlich, damit kann man beginnen, sich dem Wesen eines verstorbenen Menschen, den man so betrauert, und da kann man lernen, sich da wieder drauf zu fokussieren. Also das ist so einen simplen Trick. Ja.
Das ist super spannend, was du jetzt auf dieses ganz spezifische Thema Trauern und Tod und Umgang damit beschreibst. Das hat eine ganz, ganz, ganz große Analogie zu dem, was ich glaube, zu dem, was ich das Lebensunternehmermodell nenne. Also 100% Verantwortung für sich und sein Leben, seine Gedanken, seine Gefühle zu übernehmen und sich einfach sicher zu sein, dass man seit der Geburt, und genau das sind eigentlich auch meine Worte, ne, Ressourcen in sich trägt, auf die man immer wieder zurückgreifen kann und sich immer verlassen kann. Und es, der größte Hebel ist, den wir als Menschen haben können, also Schulausbildung, kulturelle Prägungen, familiärer Background, you name it, Zertifikate, Abschlüsse, alles schön und gut, ja, kann helfen, aber das, was das mächtigste Werkzeug ist, was uns allen kostenlos zur Verfügung steht, ja, tragen wir seit Geburt an in uns und wir müssen es nur lernen, und das sage ich, Klammer auf, leider lernen, weil wir kriegen es nicht beigebracht in der Regel, leider lernen zu benutzen und können auf diese Ressource aber immer wieder zurückgreifen.
Genau so ist es.
Das ist super spannend. Was bedeutet denn für dich, Tom, dieses Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit? Ich meine, du könntest deinen Beruf und deine Mission ja auch als angestellter Bestatter oder angestellter Coach ausüben, ja, oder in deiner Freizeit irgendwie als Sänger auf Bühne deine Passion nachgehen. Was bedeutet denn für dich dieses Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit?
Naja, ich meine, also der Beruf hat ja mich gefunden. Und auf die Weise war ich ja dann, Anführungsstrichen, gezwungenermaßen Unternehmer. Ich bin da reingewachsen in Unternehmer. Also ich darf es ja nicht vergessen, ich habe ja keine kaufmännische Ausbildung. Mhm. Die hatte ich ja nicht. Also ich bin da auch teilweise mal auf die Fresse gefallen, ja, mit dem Unternehmen. Ich war ja auch mal insolvent zwischendurch. Habe es nach der Insolvenz wieder übernommen. Während der Insolvenz war ich selber angestellt in meinem Unternehmen. Also ich habe es nie, die Vision, ich sage ja, es ist diese nicht aufgeben und Lösungen finden. Es gibt immer einen Weg, und ja, das ist ja tief in mir verwurzelt. Also Unternehmertum bedeutet für mich tatsächlich, dass das Ziel oder die Visionen, die man sich für ein Unternehmen setzt, erstens mal eine Marke draus zu machen, damit man einen USP schafft, ja, um einzigartig eben zu sein. Und das schaffst du nur, wenn du eben in der Selbstständigkeit bist. Wobei, es gibt ja diesen alten Spruch, selbstständig, ja, immer selbst und ständig. Also Unternehmer zu sein, ist ein ganz großer Unterschied, ja, weil der Selbstständige, und das war ich lange Jahre, ich habe rund um die Uhr immer selber so weit wie geht alles gemacht, auch als ich noch viel Angestellte hatte, immer so. Und das war letztendlich der Weg zum Trauercoach, der mich dann von der Selbstständigkeit befreit hat in den Unternehmer. Das war eine total krasse schlimme Zeit, möchte ich mal sagen, bis es dann irgendwann klack gemacht hat und der Unternehmer geweckt war. Und ich finde, Unternehmertum ist eines der größten Reichtümer, die die Menschheit besitzt, um sich in jeder, um sich auf jeder Ebene des Lebens selbst zu verwirklichen. Das ist das, worum es mir geht. Und dieses Verwirklichen, das schaffst du nur als Unternehmer. Und wenn man dann noch diesen geschickten Weg findet, wie man das mit allen Themen, die da noch einhergehen, Unternehmertum ist ja nicht nur, damit man jetzt das sagen kann, ich bin Unternehmer, oder da gehört ja so viel dazu. Man muss von Marketing viel wissen, man muss vom kaufmännischen Ahnung haben, whatever. Frag mich mal, vor 10 Jahren konnte ich noch nicht mal in der BWA lesen. Verstehst du? Weil es eine Vision war, aufgrund des alles entstanden ist. Und als Unternehmer, bei mir zum Beispiel gibt es in allen Dingen, die ich mache, eine Schnittmenge. Das ist Begeisterung. Und diese Begeisterung zieht sich durch den Bestattungsunternehmer. Diese Begeisterung zieht sich durch den Bestattungsunternehmer. Diese Begeisterung zieht sich durch alles, was mich als der Trauercoach ausmacht. Diese Begeisterung zieht sich durch Tom O'Hara, das ist mein Name, den ich auf der Bühne habe, als Frank Sinatra-Sänger, steht sogar auf dem Ausweis. Total irre. Und Begeisterung ist die Schnittmenge und Faszination auch. Und das zieht sich durch mein gesamtes Leben. Und daher ist Unternehmertum für mich das einzig Wahre.
Das hast du super schön formuliert und das kann ich einfach nur so unterschreiben, vor allem den Teil zur Selbstverwirklichung. Ich glaube, Unternehmertum ist das ideelle oder ideale Werkzeug, Instrument A zur Persönlichkeitsentwicklung, also um wirklich herauszufinden, wer du bist und was du willst und das dann auch letztendlich zu verwirklichen. Das ist super spannend. Ja. Tom, lass uns mal praktisch werden. Du hast erwähnt, hast erzählt, du bist Bestattungsunternehmer, du bist Trauercoach, du bist Sänger. Das hört sich nach einem sehr vollen Leben an, nach einem sehr vollen Alltag. Gibt es bestimmte Routinen, bestimmte Dinge, die du machst, um effektiver zu sein, die dir helfen, so deinen Alltag und die Vielzahl an Aufgaben, die du hast, besser zu bewältigen?
Ich habe eine total geile Strategie. Aufwachen, warten, was kommt.
Okay.
Ich habe ein Zitat, ich habe viele Zitate, aber eins meiner Zitate heißt, Flexibilität ist das Werkzeug aller Lösungen. Und ich lebe das ja auch. Ja. Also ich meine, ich habe natürlich, wie jeder andere auch, ich mache mir für den nächsten Tag meine Aufgaben. Klar, das muss ich erledigen, das muss ich erledigen. Und jeder hat seinen Spickzettel, ist in Ordnung. Aber man weiß nie, was der Tag bringt. Und ich möchte meine Zukunft auch nicht planen in der Hinsicht, dass ich sage, okay, morgen 14 Uhr das, morgen 16 Uhr das. Also um die Uhrzeit fange ich dann an, das zu tun oder so. Klar, ein Termin wie jetzt, das Podcast-Interview. Klar, da hat es Uhrzeiten, Logo. Aber ich möchte mich nicht festlegen zu sagen, und für das nehme ich jetzt eine Stunde Zeit und für das nehme ich eine halbe Stunde Zeit, weil damit kreiere ich ein Limit. Ich limitiere mich selber. Ich weiß gar nicht, was das Universum alles für mich vorbereitet hat. Ja? Deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen. Und egal, was es ist, okay, da kommen manchmal Dinge, wo ich auch denke, so wie Corona, ich denke, alte Scheiße, was ist denn hier los? Ja, und spannend, Corona, als das begonnen hat und im März so richtig so, dachte ich mir, alter Schwede, im Grunde macht jetzt ganz Deutschland, klar, im Grunde auf der ganzen Welt, aber da ich in Deutschland lebe, im Grunde erlebt gerade jeder in Deutschland, auch wenn er noch keinen Menschen verloren hat, erlebt jeder Mensch in Deutschland gerade Trauer. Weil wir alle haben einen Tod erlebt. Alle. Der Tod dieser Zeit vor Corona, das ist jetzt einfach gestorben.
Punkt. Trauer im, also im Sinne Verlust.
Der Tod. Nee, Tod ist ja erstmal ein Wort.
Ja.
Tod ist ja erstmal ein Wort. Es beschreibt in seiner Grundbedeutung das unwiderrufliche Ende einer Sache.
Spannend, ja.
Wir haben im Grunde keine Angst vor dem Tod, wenn man so möchte. Wir haben Angst vor der Verlusterfahrung, weil die so schmerzhaft ist. Vom Tod selber haben wir keine Angst. Wir nutzen den Tod ja manchmal absichtlich, wenn wir Persönlichkeitsveränderungen machen. Wenn wir Unternehmer sind, nutzen wir den Tod leidenschaftlich gern, weil ein Unternehmer gibt ja von Herzen gerne ein altes Verhalten auf, lässt es sterben, wenn er weiß, dass ist ein Verhalten, das mir nicht mehr nützt und ich brauche jetzt ein Verhalten für die Zukunft. Ein neues Verhalten, das alte Verhalten, so meinte ich das. Ja. Und wir haben alle, als Corona kam, alle auf dieser Welt, jetzt, ich habe von Deutschland gesprochen, in Deutschland haben wir alle unterschwellig diesen Tod erlebt. Mhm. Der Tod dieser Zeit vor Corona, diese Freiheit. Mhm. Ja, die Freiheit ist ja auch, die wir da gespürt haben, die Freiheiten, die wir in Deutschland haben, ist ja auch eine Emotion, eine Freiheit. Es ist nicht nur ein innerer Dialog oder was man bildhaft damit verbindet. Und wir alle haben diesen Tod jetzt erlebt und haben automatisch ganz Deutschland schwebt seit dieser Zeit in einem schwelenden Trauerzustand. Ohne dass die Leute es wissen.
Ja.
Und was die auch noch nicht alle wissen, die können alle zum Also was ich meinte, ist, es ist tragisch im Grunde genommen, weil es gibt ja sehr viele, auch junge Menschen, die noch keinen Menschen verloren haben. Und in meine Erfahrung, also mit diesen 6.000 Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, irgendwann war mir da auch klar, es sind locker 95-98% der Menschen können nicht mit Veränderungen umgehen. Das haben die nie beigebracht bekommen, was okay ist. Das ist ja kein Vorwurf oder das schlechte Mann. Aber es ist so weit verbreitet und umso schlimmer ist es ja jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir alle diesen Verlust erleben, Verlust der Freiheit. Nicht der Freiheit, die wir in Deutschland haben, sondern das Gefühl der Freiheit, das wir damit verbinden. Und jetzt sind wir wieder, was ich vorher erklärt habe, subjektive Opferrolle. Obwohl wir es ist genau das, wo wir uns wieder einig sind. Es gibt diesen Zustand und egal, was da draußen passiert, sei Unternehmer, auch wenn du kein Unternehmen hast, sei Unternehmer und sei flexibel. Was kann ich tun, was mir Freude macht? Und wenn der Kopf sagt, spinnst du, dann machst du es erst recht.
Ja.
Weil wenn der Bauch sagt, ich habe jetzt Bock auf, keine Ahnung, dann tu es einfach. Ja. Weil das Herz und der Bauch immer das Richtige ist.
Das war jetzt nochmal so ein spannender Schwenk-Ausflug in Bezug auf die ganz aktuelle Situation, mit der wir hier im Jahr 2020 uns auseinandersetzen müssen. Du hast in Bezug auf deine Routinen auch was ganz Spannendes gesagt, was ich jetzt nochmal aufgreifen will, weil da kann ich auch wieder so aus Erfahrung berichten. Also du sagst, meine Intuition ist meine Routine sozusagen. Ich gehe in meine Intuition, ich wach morgens auf. Ich glaube, so hast du es formuliert und höre, was ist sozusagen. Und das passiert dann.
Aufstehen und warten, was kommt.
Aufstehen und warten, was kommt. So. Und das ist für mich so ganz klassisch, so die Intuition, also von der Intuition getrieben zu sein. Und spannenderweise habe ich tatsächlich jetzt in meinen Gesprächen hier im Podcast, aber auch in meinem Leben tatsächlich ungefähr drei unterschiedliche Kategorien von Menschen in Bezug auf dieses Thema kennengelernt. Und ich würde sagen, es gibt auch grob drei. Das eine ist tatsächlich, das geht in deine Richtung, ne? Also alles erfolgreich, also völlig durch die Bank. In jeden drei Kategorien erfolgreiche Unternehmer, Selbstständige, Sportler, sonst egal. Ja, also hat nichts mit irgendwie Erfolg oder Produktivität zu tun. Aber so die eine Kategorie, wie du ich stehe auf, höre auf meine Intuition, gehe die Sachen sehr intuitiv an. Die andere Kategorie, das andere Extrem eigentlich, der Gegensatz ist, ich bin da sehr, sehr, sehr strukturiert. Ich habe meine Listen, ich habe meine Planungen. Ich breche das runter vom Jahr auf den Monat, auf die Woche. Ja, und gehe da sehr, sehr strukturiert um und bin damit erfolgreich und zufrieden. Ja, und dann die dritte, beide sind super. Und da gibt es aber so eine Mischung an, das ist so die dritte Kategorie und die ist auch super, aber das sind die zerrissen sind zwischen den beiden Lagern, ne? Die noch nicht wissen, wie sie es brauchen, ja? Also die vielleicht so der intuitive Typ sind, aber meinen, sie müssten irgendwie, ja, 15 Listen machen und super strukturiert mit der Morgenroutine in den Tag starten. Ja? Dabei brauchen sie das eigentlich gar nicht tun, ja, weil ihre Intuition so ausgeprägt ist und ihnen irgendwie den Weg einfach zeigt, so. Also finde ich ganz, ganz spannend. Ja. Tom, Mensch, wir können ewig sprechen. Wir kommen leider schon so zum Ende, zumindest von dieser Staffel, dieser Episode. Denke als Mensch, der sich viel weiter bildet und viel, ja, auch sich mit persönlichem Wachstum beschäftigt, liest du auch das ein oder andere Buch. Hast du für unsere Hörer einen Buchtipp, wenn du es einfach mal so in die Vergangenheit denkst, egal welche Genre, wo dir sofort einfällt, das hatte definitiv eine große Wirkung auf mich. Fällt dir da eins ein?
Es gibt wirklich mehrere Bücher. Und seit ich eben vor 3-4 Jahren Brillenträger bin, ich lese nicht mehr so viel jetzt, weil ich bin so ein Bücherwurm, ich habe eigentlich nur entweder gearbeitet oder Bücher gelesen. Und es sind so viele Bücher, die mich inspiriert haben. Ich kann höchstens maximal über Autoren sprechen.
Ja, spreche über Autoren, gerne.
Also Literatur von Dr. Richard Bandler finde ich total cool.
Also NLP, die Richtung?
Ja, insgesamt, ja. Aber auch wie er, also die Art, wie er letztendlich spricht und so weiter. Und alles, was damit einhergeht, ist total faszinierende Literatur. Ilya Kreschkowitz war mein Trainer, ist mein Trainer. Jetzt mache ich selber den Fehler schon. Ilya Kreschkowitz ist mein Trainer. Zu ihm schaue ich auch hoch. Hat auch wundervolle Bücher geschrieben, die er ist ja in der Thematik Change unterwegs, also es verbindet uns ja alle irgendwie so. Das sind Bücher, die mir sehr viel gebracht haben. Und eine Person, die uns beide definitiv verbindet, Hermann Scherer, gibt es auch einige Bücher, Raus aus dem Mittelmaß und. Also da gibt es schon einige Bücher, die mich persönlich inspiriert haben. Aktuell lese ich Bücher von Dr. Dane Heer. Das ist, weißt du, als Coach, der ich bin, schicke ich jahrelang hunderte Menschen jedes Jahr hier aus meiner Praxis sozusagen und die fangen an, ihr Leben wieder zu genießen. So. Also das heißt, der beste Coach der Welt, wenn's einen besten Coach der Welt selber mal schmeißt, seelisch, man kann sich leider nicht selber coachen. Das ist eine alte Coach-Krankheit, aber ist auch leicht zu erklären, weil einfach der eigene innere Dialog da im Weg steht, ja. Das geht, es ist im Grunde eine Sache, die man nicht wirklich schafft, da muss man wirklich sehr, so, brauchen wir auch einen anderen Coach. Jetzt habe ich immer nach Methoden gesucht, ja, wie kann ich, weil wenn ich mit jemandem arbeite, 1,5 Stunden ist so der Schnitt, wenn ich ein Einzelcoaching habe, um 1/2 Stunde neues Verständnis, neue Logik, und dann brauche ich am Ende 3 bis 5 Minuten maximal die eigentliche Veränderung und zack, hat man wieder Zugriff und das nachhaltig. So, jetzt wünsche ich mir das ja für mich selber auch, wenn es mal schmeißt. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, mir geht es ja auch mal beschissen. Ja, also, so. Und das hat so eine Sehnsucht in mir ausgelöst, wo ich dachte, weil ich dann auch im Leid bin, ja, wenn ich bestimmte Dinge erlebe. Jetzt nicht Trauer, da habe ich meine Wege, aber es gibt andere Dinge in meinem Leben, da hatte ich so meine Schwierigkeiten. Und dann bin ich auf Access gestoßen, so nennt sich das. Mhm. Und da ist eben der Dr. Dane Heer, faszinierende Bücher. Und das Buch, das würde ich definitiv empfehlen, Dr. Dane Heer, sei du selbst und verändere die Welt.
Dr. Dane Heer, sei du selbst und verändere die Welt. Dein Buchtipp.
das Buch und der Inhalt hat mir geholfen, mich selbst Wege zu finden, mich selbst zu coachen, dass bestimmte Emotionen nachhaltig sich auflösen und somit meine Blockaden und neue Wege frei werden. Ist total irre.
Super. Naja. Nein, das ist großartig. Vielen Dank für den Tipp. Das kenne ich noch nicht. Das werde ich mir definitiv auch anschauen. Und ich denke auch der ein oder andere, die ein oder andere Hörerin da draußen. Tom, meine letzte Frage für dich heute in diesem Gespräch. Wenn du einen Tipp hättest für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, also für Menschen, die jetzt aktuell in einer Situation stecken, wo sie sagen, ah, ich weiß jetzt nicht mehr weiter oder irgendwie, ich bin unzufrieden, ich muss was ändern. Aus deiner persönlichen Erfahrung auch, wenn du so einen Tipp geben könntest für diese Menschen, welcher wäre das?
Im Grunde besteht der Tipp aus zwei Schritten. Erstens, triff die Wahl, dass du dich anders fühlen willst. Egal wie, das ist völlig, völlig wurscht. Triff die Wahl und sag, okay, jetzt ist Schluss. Ich treffe jetzt die Entscheidung, aus diesem, wie ich mich fühle, auszubrechen. Im zweiten Schritt dieses Tipps, jetzt wird es kreativ, wenn du abends schlafen gehst, dieser Moment, wenn du das Licht ausknipst, dich umdrehst und wirklich mit dem Vorhaben jetzt einzuschlafen. Es gibt ja, der eine guckt noch Fernsehen, der andere liest noch ein Buch und whatever. Es gibt auch die Direktschläfer, aber der Moment, wenn du dich Licht aus, umdrehst und jetzt absichtlich schlafen gehst, genau in diesem Moment, wenn du beginnst, die Augen zu schließen, nutz deine Vorstellungskraft, überwinde dich und mal dir dann in deinem Kopf einfach mal aus, leg den Fokus deiner Aufmerksamkeit einfach mal nur darauf, wie du es gerne hättest. Ungeachtet dessen, ob das möglich ist, aufgrund dieser widrigen Zustände, in denen du dich möglicherweise jetzt befindest, aber mach ein Bild von dir, wo du dich selber drin siehst. Gib dir Kleidung da drin, wo du sagst, wow, geil. Mach eine Eigentumswohnung, wo du drin wohnst, ein eigenes Haus, ein Schloss, eine Villa, whatever, scheißegal. Lass, wie Hermann Scherer auch immer so schön sagt, Großdenken ist wichtig. Also mach es so groß wie möglich und so schön wie möglich. Mach ein helles Bild davon. Vor allem fang im ersten Schritt an, das Bild erstmal zu kreieren, wie du es gern hättest. Und dann schraubst du ein bisschen rum den folgenden Nächte. Das sollst du mal abends beim Schlafengehen machen. Und schraub das Bild am Ende so, dass das, was du davor hast, in dieser Vorstellung so ist, als dass du es dort schon erreicht hast. Alles liegt schon hinter dir. Da hast du gar keinen Zweifel mehr, ob das funktioniert. Und hoffentlich kriege ich das hin wegen der Buchhaltung. Und das Geld, das ich dazu brauche. Das liegt alles schon hinter dir. Dort hast du es schon geschafft. Mach dir ein Bild von dem, wie du es haben möchtest. Und damit, da schaust du das in deiner Vorstellung an, wie toll du da strahlst, wie aufrecht du da stehst. Und schau mal umher, was für Menschen um dich sind. Horch mal rein in das Bild, was die Menschen dort zu dir sagen, dort, wo du es erreicht hast. Boah, und genau so schläfst du ein. Einfach, ohne zu überlegen, einfach nur das Bild, wie toll es sich anfühlt, damit einschlafen. Und das machst du einfach jeden Abend. Das ist dieser Tipp. Das Unterbewusste sorgt für den Rest.
Tom, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, den tollen Abschluss. Ich wünsche dir ganz persönlich als Mensch und als Unternehmer für deine ganz arg wichtige Mission, wie ich finde, alles, alles Gute und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend jetzt.
Lieber Johannes, auch nochmal dir vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, vor allem mit dem Eichel noch. Und ich danke dir von Herzen für diese Wertschätzung, die du auch mir gegenüber gebracht hast. Danke sehr dafür und auch dir eine gute Zeit.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.